Die bayerische Staatsoper ist ja zurzeit in einer Verfassung, die fast außer Konkurrenz ist, international. Ich würde kein Opernhaus wissen, was eine derartige Leistungskraft und durchgehend hohe Qualität hat wie die Bayerische Staatsoper. Man muss solche Vergleiche ja nicht unbedingt anstellen, aber wenn es um ein Anniversarium geht, dann kann man vielleicht schon sagen, zurzeit ist dieses Opernhaus in einer wunderbaren, fantastischen und fast vergleichsarmen Situation.
Tirili und Tirila? Opa ist für alle da?
So waren, 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 so.
Opa ist Wahn, ist Wahnsinn, ist Wahn. Mit Sinn. Opa ist irre. Total abgefahren. Verrückt. Abstrus. Opa ist teuer. Sündhaft teuer. Kostet Geld. Viel Geld. Steuergeld. Opa kostet alle. Aber Opa für alle? Opa ist dekadent, Opa ist elitär, reaktionär, Opa ist Kunst für Greise, Opa ist der volle Wahnsinn, Opa ist ein Fest, Opa ist die Krönung der Kunst, die Krönung der Schöpfung. Opa ist wunderbar.
Opa ist vor allen Dingen meine Lieblingskunstform. Es ist ein fantastisches Zusammenspiel von dem Schönsten, was sozusagen die menschliche Seele erfunden hat. Das ist das, was mich sehr reizt an der Oper. Dass es eine Möglichkeit des Unmöglichen ist.
Etwas gesanglich auszudrücken, ist natürlich etwas vollkommen Artifizielles und etwas zumindest dramatisch gesehen teilweise Absurdes, weil es nicht unmittelbar einleuchtend ist. Und dennoch gibt es in der Darstellung durch Gesang Dinge, die es in anderer Darstellung nicht gibt und die deswegen ein Schönheitspotenzial in sich tragen, das sonst verloren wäre, wenn man das nicht irgendwann zu akzeptieren bereit wäre.
Tirili und Tirila. Opa ist für alle da.
Oper für alle. 200 Jahre Nationaltheater, 100 Jahre Bayerische Staatsoper. Feature von Sven Ricklefs.
München wäre nicht München, die heimliche Hauptstadt Deutschlands oder die Weltstadt mit Herz, wenn es nicht dieses Nationaltheater hätte.
Ein Bier wie Bayern und ein Nationaltheater wie München.
Mitten im Herzen.
Der Weltstadt mit Herz.
Das wusste schon der Ministerpräsident aller Ministerpräsidenten. Und da steht es nun also. Seit 200 Jahren. Oder immerhin die meiste Zeit. Zweimal musste es wieder aufgebaut werden.
Bezeichnenderweise heißt der Platz vor der Oper Max-Joseph-Platz. Dort befindet sich auch das Denkmal dieses ersten bayerischen Königs, der 1806 gekrönt wurde und auf dessen Betreiben hin das Opernhaus in München ja überhaupt entstanden ist.
Sagt die Leiterin des künstlerischen Betriebsbüros der Bayerischen Staatsoper Claudia Küster, deren Wissen über die Geschichte und den Bau des Münchner Nationaltheaters schier unerschöpflich scheint und die uns deshalb als Fremdenführerin begleiten wird.
Er hat Karl von Fischer nach München beordert, um hier das Opernhaus zu bauen, was dann ab 1811 bis 1818 gebaut worden ist, 1818 eröffnet worden ist, 1823 durch einen Brand komplett zerstört worden ist. Und unter Leo von Klenze von 1823 bis 1825 wieder aufgebaut worden ist. Das Haus ist dann im Oktober 1943 zerstört worden und ist in den Nachkriegsjahren, in den 50er Jahren wieder aufgebaut worden, im quasi historischen, traditionellen Stil und im November 1963 mit zwei Festvorstellungen eröffnet worden. Am 21. November mit Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss und am 23. November mit den Meistersingern von Nürnberg von Richard Wagner.
Aber noch einmal auf Anfang. Da war gerade ein Herzog von Bayern und Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches unter dem Namen Maximilian der Erste Joseph zum ersten König von Bayern geworden.
Da hatte er bereits zuvor damit begonnen, die Kuh- und Bauernstadt München mit dem Bau ganzer Viertel aufzuwerten.
Und nun plante er schon, seine neue Residenzstadt der Welt als Kulturmetropole zu präsentieren.
Ein neues Theater sollte her. Eines, das sich an dem übermächtigen Allianzpartner Napoleon orientierte. An Paris, am Odeon dort, nur größer, schöner, neuer.
5 Ränge, über 2000 Plätze. Und das für eine Stadt mit gerade einmal 50.000 Einwohnern.
Maximilian der Erste Joseph wollte einen Glanzbau. Ein Aushängeschild für seinen neu erstehenden Kulturstaat Bayern.
Es ist schon eine ganz entscheidende Frage, ob ich über meine kulturelle Repräsentation eine Bedeutung in Europa, zumindest in politischen Zusammenhängen, nachweisen kann und auch glaubhaft machen kann oder nicht.
Sagt Jürgen Schläder, der sich als Professor für Theaterwissenschaft schon seit Jahrzehnten mit dem Münchner Nationaltheater beschäftigt und, inzwischen emeritiert, auch die Ausstellung zum 200-jährigen Jubiläum im Deutschen Theatermuseum München kuratiert.
Und genau darum ging es bei dem Befehl, das Hof- und Nationaltheater 1818 eröffnet, zu erbauen. Denn damit war klar, dass Maximilian I. die Verhältnisse von Paris noch einmal übersteigern konnte. Wie man das Haus betrieb, wie das finanziert werden sollte, das war zunächst völlig wurscht und darüber hat sich auch keiner Gedanken gemacht.
Herrscherhäuser und ihre Kulturtempel. Ein weites Feld also, das sich keineswegs auf die einfache Formel »Der König baut den Bürgern ein Theater« reduzieren lässt.
Und auch der Name, unter dem das neue Haus errichtet wurde, Königliches Hof- und Nationaltheater, wirkt zumindest auf den ersten Blick widersprüchlich.
Also normalerweise ist es ja so, dass ein Hoftheater, eben deswegen heißt es Hoftheater, vom Hof betrieben wird. Das Nationaltheater ist ja eigentlich eine, wenn ich so da sagen darf, eine bürgerschaftliche Erfindung, also insbesondere bei Lessing und dem ersten Nationaltheater, das es in Deutschland gegeben hat, war ja klar, dass es auf die Bevölkerung zugeschnitten war, um sozusagen den Emanzipationsprozess des Bürgertums ein bisschen anzuregen. Das ist eine Situation, die allerdings, jetzt mal ganz grob unterteilt, nur eigentlich für den nördlichen Teil des damaligen in Deutschland gegolten hat. Im Süden war die Situation doch etwas anders. Dort haben die Höfe und insbesondere natürlich auch der kurfürstliche Hof in München ein Theater betrieben, das in der Tat Stücke aus der Gegenwart der Zuschauer, der Bevölkerung auch gespielt hat, aber vom Hof finanziert war.
Bayern als Kulturstaat war für die Könige auch eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Auch schon zuvor,
sagt der Dramaturg der Bayerischen Staatsoper Rainer Karliczek.
Die Kultur in Bayern hat sehr viel Geld verfressen in den Haushalten, schon im 17. und 18. Jahrhundert. Teilweise bis zu 40-50% des Staatshaushaltes floss in die Kunst und Kultur, weil man sich auch nicht als militärische Nation verstanden hat, sondern eben als Kulturnation. Und das mündete in dem symbolisch repräsentativen Nationaltheaterbau.
Der am 12. Oktober 1818 mit dem Festspiel Die Weihe von Ferdinand Frenzel feierlich eröffnet wird.
Auf der Bühne Apollo, Genien und Zephyren und die Bavaria.
Die wird pikanterweise gespielt von Antonia von Fischer, der Gattin von Karl von Fischer, dem Erbauer des neuen Hauses.
Ansonsten sind Die Weihe und auch Ferdinand Frenzel längst vergessen.
Das Haus ist im neoklassizistischen Stil erbaut. Das heißt, wenn man auf den Haupteingang des Nationaltheaters zusteuert, sieht man den Haupteingang getragen von diesen reich verzierten korinthischen Säulen. Und es gibt den Portikus, der im Prinzip, kann man sagen, zweigeteilt ist. Dieser untere Portikusgiebel zeigt Apollo und die neun Musen. Und darüber gesetzt Der zweite Giebel zeigt Pegasus sozusagen als Symbol oder Sinnbild für die Dichtkunst. Und diesen Giebel gab es auch schon.
Musen, von 1825 bis 1943. Giebel, Säulen. Wir bauen uns Tempel, um wenigstens noch die Künstler anbeten zu können. Musentempel. Nur noch in Popkonzerten werden Künstlerinnen und Künstler so enthusiastisch gefeiert wie in Opernhäusern. Fans stehen für Karten nächtelang Schlange, für Autogramme oder einen Blick auf die, die gerade noch Aida war oder Tosca, die als Mimi stirbt oder als Lulu gemeuchelt wird. Einen Blick auf Radames, Lohengrin, Don Giovanni. Sie lieben, sie leiden, sie hassen, sie betrügen, sie morden. Für uns alle. 2101 Zuschauer, Zuhörer, Zugaffer, Zuleider. 2101 Seelen in einem Tempel im Münchner Nationaltheater. Und sie singen und sie sterben für uns und kommen dann hinterher trotzdem aus dem Bühneneingang Maximilianstraße wieder heraus. Schwuppdiwupp, Tirili und Tirila.
Für mich ist der Zustand des Singens eigentlich ja normal. Also ich meine, wir singen ja alle fast jeden Tag.
Ocker von der Dammerau, Mezzosopranistin an der Bayerischen Staatsoper. Eine Sängerin wie ihr Name. Mächtige Stimme, mächtige Erscheinung.
Manche sagen, singst du dich ein? Dann sage ich, meistens singe ich mich gar nicht aus. Also es ist genauso wie Laufen oder Radfahren oder so für mich. Also ich empfinde mein Privatleben manchmal viel dramatischer als das, was auf der Bühne stattfindet. Also Proben und Probenarbeit zum Beispiel ist ja ein relativ technischer Ablauf, ne? Und der Abend auf der Bühne ist natürlich etwas, was eben immerhin für ein gutes Stück berechenbar ist. Auch wenn, wie gesagt, man auf die jeweilige Situation am Abend im Live-Ereignis eingehen muss und reagieren muss. Aber das ist ja das, was wir alle ganz gut können. Also was andere in ihrem Beruf auch gut können. Also man weiß, man geht ins Büro und weiß ungefähr, was man zu tun hat. Das ist hier auch so. Das ist im Privatleben ja oft ganz anders. Ich finde, die großen Dramen, also das, was in der Oper so stattfindet, die sind ja auch aus dem Leben genommen.
Das Haus ist nach seiner Eröffnung im Endeffekt knapp 5 Jahre bespielt worden, weil es ist im Januar 1823 durch einen Brand komplett zerstört worden. Man hatte damals schon, man würde sagen, nach modernen Maßstäben eine Art Sprinkleranlage eingebaut mit Löschwasser, das in Wannen unterhalb des Daches installiert war. Und da es ein bitterkalter Januarabend war, war dieses Löschwasser zu Eis gefroren und nicht nutzbar. Weshalb man, um überhaupt mit Löscharbeiten beginnen zu können, vom nahegelegenen Hofbrauhaus eine Leitung gelegt und die Löscharbeiten mit Bier durchgeführt hat. Und seither glaubt man, dass die Geschichte des Hauses auch sehr stark mit dem Münchner Bier verbunden ist. Denn als 1823 der König sofort den Wiederaufbau seines Opernhauses verfügt, hat er im Endeffekt keine ausreichenden eigenen Finanzmittel mehr zur Verfügung, um diesen doch sehr kostspieligen Wiederaufbau aus eigener Tasche bezahlen zu können, weshalb ihm die Stadt München eine Sondersteuer zubilligt, die man als Bierpfennig kennt.
Ich meine, dass die Bayerische Staatsoper und das Nationaltheater ein Haus der demokratisch legitimierten Mitte ist. Also es wird getragen von allen gesellschaftlichen Kreisen. Und den Konsens darüber, dass man Kunst und Theater und Oper auch weiterhin als eine freie Spielwiese im Staat so unterstützt, das beschreibt vielleicht inzwischen Nationaltheater.
Positiv gedacht von Staatsoperndramaturg Rainer Karliczek, getragen von allen gesellschaftlichen Kreisen.
Doch ob sich dieses Alle nicht letztlich doch nur auf eine bürgerliche Mitte bezieht, kann man zumindest fragen. Im Ranking der Kunstbetriebe ist die Oper mit Abstand der teuerste und personalintensivste. Und was sogenannte bildungsferne Schichten angesichts eventuell prekärer Lebenssituationen wirklich über die immens hohe Subventionierung der Opernhäuser denken, müsste wohl erst untersucht werden.
Ebenso wie jene antidemokratische Gesinnung der in letzter Zeit so beunruhigend erstarkten neuen Rechten, die überall in Europa und längst auch in Deutschland damit begonnen hat, gegen eben diese Kunst als freie Spielwiese zu Felde zu ziehen.
Was natürlich den Erhalt der freien Spielwiese und damit den Erhalt der freien Kunst umso wichtiger macht.
Einer Kunst, die staatlich subventioniert, nicht nach Brot gehen muss, wie es bei Schiller heißt, und der keiner einen Maulkorb verpassen darf.
Trotzdem oder gerade deswegen sei ein Blick in die Bilanz der Bayerischen Staatsoper des Jahres 2017 erlaubt, um zu verdeutlichen, wovon wir hier reden.
So spielte das Haus bei knapp 70 Millionen Euro Zuschüssen immerhin gut 42 Millionen ein, was einem Eigenanteil von gut 38% entspricht.
Und bei 434 Vorstellungen mit insgesamt fast 540.000 Besuchern lag die Auslastungsquote des Jahres 2017 bei über 97%.
Das sind natürlich Zahlen, die sich nur mit einem Opernhaus dieser Weltgeltung erreichen lassen.
Zugleich muss man festhalten, dass der staatliche Zuschuss pro Zuschauer in der Bayerischen Staatsoper bei stattlichen 124 Euro liegt.
Doch das sollte sich eine Gesellschaft wie die deutsche, die immerhin zu den reichsten der Welt zählt, getrost leisten.
Es gibt Opernhäuser und ganze nationale Finanzierung von Opern, die fast nicht auf die öffentliche Hand zurückgreifen, wie in England oder wie in Amerika. Aber was dort rauskommt, kann zwar toll und ergreifend und sehr interessant und schön sein, aber à la longue ist es dort eher so, dass einem Entertainment genügt werden muss. Und ich finde nicht, dass das die Aufgabe der Künste ist.
Meint der Bariton Christian Gerhaher, der als Liedsänger Weltruf genießt und an der Bayerischen Staatsoper in Rollen wie Graf Almaviva in Mozarts Figaro oder Wagners Amfortas im Parsifal brilliert.
Die Künste haben eine reflexive Aufgabe, haben eine sich selbst stützende und sich selbst weiterführende Aufgabe, aber nicht im Hinblick auf die unmittelbare Gefallsucht des Publikums adäquat reagieren zu können. Insofern würde ich sagen, dass das deutsche System, die darstellenden Künste weitgehend mit Geld auszustatten, um frei zu bleiben, dass dieses System unvergleichlich besser und wichtiger ist und auch, dass nur unter solchen Voraussetzungen der öffentlichen Finanzierung solche hochaktiven und produktiven und fähigen Häuser, wie sie eben im deutschsprachigen Raum aufzufinden sind, sich rechtfertigen können.
Und auch der Intendant der Bayerischen Staatsoper, Nikolaus Bachler, sieht die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Identität als wichtige Aufgabe einer subventionierten Kultur. Und so betrachtet er das Jubiläum des Münchner Nationaltheaters noch einmal unter einem ganz besonderen Aspekt.
Das finde ich eigentlich das Spannende an so einem Jubiläum, dass man sich die Frage stellt, wer man ist und was das bedeutet. Was bedeutet Deutsch sein und was bedeutet in einer Nation zu sein? Und wenn wir uns heute anschauen, das ist ja ein geradezu brennendes Thema, wie man jetzt umgeht mit der eigenen Identität. Und dann kommen so Begriffe, die so Unbegriffe sind wie Leitkultur und all das zustande. Und daher, glaube ich, ist ein Nationaltheater aus dem 19. Jahrhundert ein sehr wichtiger Begriff, weil das Nationaltheater hat nichts anderes gemacht, als zu versuchen, sämtliche Nationen zu vereinen und nicht zu trennen.
37 Nationen beherbergt die Bayerische Staatsoper nach Angaben von Nikolaus Bachler unter ihrem Dach. Eine durchaus beachtliche Diversität bei knapp 1000 Festangestellten und den zusätzlichen Gästen.
Zugleich lässt die Diversität im Publikum eher zu wünschen übrig, jedenfalls was die Altersstruktur angeht. So ist der Durchschnittsbesucher des Münchner Nationaltheaters rein statistisch gesehen ca. 60 Jahre alt, ist eher weiblich, kommt aus München und Umgebung, ist entweder Vollzeitverdiener oder Rentner und hat ein monatliches Nettohaushaltseinkommen von ca. 4000 Euro.
Schon mal was vom Silbersee gehört? Also jetzt nicht der mit dem Schatz und Winnetou und Old Shatterhand. Schon mal aus einer Loge auf ein Opernparkett geschaut? Das ist der Silbersee. Furchtbar. Da kann die Bayerische Staatsoper noch so viel Jugendclubs und Sitzkissenkonzerte veranstalten. Es scheint, man geht am liebsten in die Oper, wenn man mit dem Arbeiten aufhört. Und mit den dritten Zähnen anfängt. Das sei political nicht korrekt, sagen Sie? Stimmt. Das ändert aber nichts. Sie hören mich trotzdem. Ganz abgesehen davon, dass ich gar nicht existiere. Ich bin ja nur Ausdruck Ihrer eigenen Ambivalenz, der ich einfach mal den Spiegel vorhalte.
Das Münchner Publikum ist eigentlich auch dasjenige, das uns da ein bisschen hingeleitet hat zu dem Begriff oder die zwei Begriffe, die wir über das Jubiläum stellen, nämlich dieses geliebt und gehasst. Also das Tolle ist, das Haus wird geliebt, die Leute gehen rein, wenn sie hören, das ist eine tolle Produktion. Und wenn es angeblich ein Skandal ist, gehen die Leute hin und hassen es, gehen aber trotzdem rein, weil sie auch dabei gewesen sein wollen und weil sie es trotzdem erlebt haben wollen. Und das ist eigentlich das Schöne hier, dass es eine starke Bindung gibt.
Geliebt, gehasst. Dramaturg Rainer Karliczek sieht die von Teilen des Münchner Publikums bisweilen mit Leidenschaft vorgetragene Ablehnung vor allem als Reaktion auf szenische Interpretationen. Während das musikalische Weltniveau, das oftmals auf der Bühne und im Orchestergraben der Bayerischen Staatsoper herrscht, umjubelt wird, reagiert man schon einmal gereizt auf Inszenierungen, die das eigene Fassungsvermögen zu sehr strapazieren.
Ich denke, es gibt so Schlüsselreize, die immer noch was bei den Leuten auswirken. Nämlich dann, wenn das Thema Schönheit nicht so dargestellt ist, wie das vielleicht eine vermeintliche Vorstellung vom Publikum ist. Also Nacktheit ist immer ein Thema. Oder das Thema Dreck auf der Bühne ist so ein Thema, was die Leute oftmals nicht mögen. Also wir hatten hier eine sehr gute Produktion beispielsweise von Verdis Macbeth von Martin Kujai. Und die Hexenszene, die wirklich alles Mögliche zusammenbrauen, was auch schon im Text drin steht, sind halt hier auch Fäkalien auf der Bühne gezeigt worden. Und das löst immer noch einen Skandal aus. Also da reagieren die Leute emotional.
Es sind aber gerade jene ebenso genau wie provokant arbeitenden Regisseure wie Martin Kujai, wie Calixto Bieto oder Krzysztof Walikowski, mit deren Arbeiten Staatsopernintendant Nikolaus Bachler in München sein Publikum immer wieder herausfordert. Und so sieht er das Jubiläumsmotto »Geliebt, gehasst« gleich noch in einer höheren Kategorie angesiedelt.
Na, das bezieht sich auf die Situation der Kunst in der Gesellschaft. Das ist die Voraussetzung, um künstlerisch zu arbeiten. Wenn Sie nicht davon ausgehen, dass Sie das tun, was Sie tun müssen und hoffen, dass das die Leute erreicht, aber auch in Kauf nehmen, dass die Leute das ablehnen, dann sind Sie kein Künstler.
Wir sind jetzt hier im Ionischen Saal. Den gibt es spiegelbildlich konzipiert auch auf der anderen Seite vom Königssaal. Leo von Klenze hat sich 1825 beim Wiederaufbau an die Pläne von Karl von Fischer gehalten, hat dem Bau nur, wenn man so will, eine einzige Neuerung oder Änderung hinzugefügt. Und die betrifft im Endeffekt einen Verbindungskorridor für die königliche Familie zwischen Residenz und dieser Ebene des Hauses, wo sich Königssaal und Königsloge befinden, also erster Rang. Und dort, wo man heute hier im Ionischen Saal diese große Spiegelwand eingesetzt findet, haben sich früher Flügeltüren befunden, die zu diesem Verbindungskorridor hin öffneten, der sehr oft beschritten worden sein muss von Ludwig II., der hier weit über 100 sogenannte Separatvorstellungen für sich als dann in der Tat einzig anwesenden Gast und Zuschauer geben ließ.
Opa für alle?
Opa für alle.
Papalapap.
Papalapap.
Opa für mich?
Opa für mich.
Nur für mich.
Nur für mich.
Für mich allein. Ich in meiner Loge. Keiner sieht mich. Keiner darf mich sehen. Ich und das Werk. Ich und die Kunst. Das ist Glück. Der Rest ist Schweigen. Passt zwar, ist aber aus einem anderen Stück.
Er war schicksalhaft für beide, dieser 4. Mai 1864. An diesem Tag wird der 50-jährige Komponist Richard Wagner das erste Mal von dem gerade einmal 18 Jahre alten König Ludwig II. In München empfangen, der soeben die Regentschaft von seinem verstorbenen Vater Maximilian übernommen hat.
Ihre Beziehung wird erst 1883 mit dem Tod Richard Wagners enden und trägt in sich die Melange von Sohn und Vater, Schüler und Erzieher, Verliebtem und Idol, Mäzen und Künstler, Jünger und Genie.
Es ist die Begegnung eines sich in die absolutistische Göttlichkeit zurückwünschenden Monarchen, der seine Sehnsucht nur noch in der Realisierung seiner Traumschlösser verwirklichen kann,
mit einem Künstler, der seine Allmachtsfantasien zumindest als Gesamtkunstwerke auf die Bühne zu bringen vermag.
Bayern kosten die beiden sehr viel Geld, was immer wieder zu, gelinde gesagt, Konflikten führt.
Inzwischen allerdings gehören die Disney-Schlösser Ludwigs oder das Bayreuther Festspielhaus längst zu den Attraktionen des Freistaates, mit denen er fleißig Kasse macht.
München, wo das Festspielhaus ursprünglich errichtet werden sollte, bescherte die ungewöhnliche Liaison immerhin am Königlichen Hof- und Nationaltheater die Uraufführungen von Tristan und Isolde 1865 und der Meistersinger von Nürnberg drei Jahre später. Das Bühnenweihfestspiel Parsifal durfte auf Anweisung Wagners eigentlich ausschließlich in Bayreuth gezeigt werden. Allerdings erlaubte der Komponist seinem König, sich Sänger und Kulissen von dort in 12 Güterwaggons nach München für Privatvorstellungen liefern zu lassen.
Das ist hier der Königssaal. Von hier aus geht es zur Königsloge. Bei den Separataufführungen, die der König für sich geben ließ, ging man immer davon aus, dass es einen Vorhang gab, einen schwarzen Gazevorhang, den er zuziehen konnte, um quasi für die Leute, die auf der Bühne agierten, trotz allem, obgleich anwesend, unsichtbar zu sein. Und hinter diesem Vorhang mit einer kleinen Lampe das Textbüchlein bei Schauspielaufführungen, die es früher hier durchaus gab. Es war ja damals noch ein Dreispartenhaus, das Textbuch mitlesen zu können oder auch das Libretto bei einer Oper mitlesen zu können. Und man erzählt sich, er hat durchaus auch die Fehler von Schauspielern oder Sängern kontrolliert und wenn er Leistungen besonders ansprechend und gut fand, sich die Leute in der Pause oder nach der Vorstellung kommen lassen, um sie mit Geschenken zu bedenken.
Ach, Ludwig, du und die Künstler, du und Bayern, du und München. Kunst, Prunk, Pracht und Einsamkeit. Aber unvergesslich und natürlich längst eine Marke.
Die Ludwigsuite, die natürlich so heißt nach dem Geschlecht der Wittelsbacher, mit denen wir auch heute noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben,
sagt Holger Schroth, der Generalmanager des Kempinski Hotels Vier Jahreszeiten,
das, keine Gehminute vom Münchner Nationaltheater entfernt, 1858 auf Wunsch von König Maximilian errichtet wurde.
Der sich seine Maximilianstraße als Prachtboulevard nach dem Vorbild von Paris oder London vorstellte.
Man geht in den Eingangsbereich hinein, hat dort eine schöne Sitzecke.
Da steht die Büste von Ludwig II.
Man hat ein Esszimmer, es gibt ein weiteres Wohnzimmer. Es können bis zu 3 Schlafzimmern dazu geöffnet werden. Ein großes Badezimmer, dessen Highlight eine Trockensauna und eine Dampfsauna eben sind, zusammen mit einem Whirlpool-Badewanne. Also es ist dann schon Luxus, wenn man so viel Geld ausgeben soll. Da fangen die Preise bei 12.000 Euro pro Nacht an, inklusive Frühstück.
Aber keine Angst, man ist auch schon mit 400 Euro für ein Doppelzimmer dabei. In der Nebensaison, inklusive Frühstück. Zu Zeiten von Wiesen, Weihnachten oder Opernfestspielen kann's auch schon mal das Doppelte übersteigen.
Also wir haben natürlich auch eine Klientel, die hauptsächlich wegen der Oper hierher nach München kommt. Und das ist sicherlich eine Klientel, die sehr anspruchsvoll ist, die viele Hotels kennen, die wahrscheinlich weltweit Opern besuchen. Es ist ein ganz bestimmtes, tolles, internationales Flair, wenn man während der Operfestspiele zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr in der Hotelhalle ist, sich die Gäste dort treffen in ihren Abendkleidern, die Damen, die Männer im Smoking, dann noch ein Glas zu sich nehmen und dann eben zur Oper gehen.
Das ist dann Oper als Lifestyle.
Denn auch wenn die Bayerische Staatsoper ihr Publikum mit fast 70% in erstaunlichem Maße aus München und seinem unmittelbaren Umland rekrutiert und damit tatsächlich kaum vom Operntourismus abhängt, wie etwa die Salzburger Festspiele oder die Wiener Staatsoper,
so gibt es dennoch auch hier den Jetset, der Suite, Hotelzimmer und die Eintrittskarten aus der gehobenen Preiskategorie aus der Portokasse zahlt. Oder sich lieber noch gleich das leistet, was in Hochglanzanzeigen von Münchner Urban Living Unternehmen stolz als Opernwohnungen bezeichnet wird.
Anzeigen, die gar nicht wissen, wohin mit all ihren Goldrand ausdrücken.
Wie Luxus und Komfort.
Klassisch und modern.
Zukunftsweisend und zeitlos.
Exklusiv, innovativ, großzügig.
Und edel.
Opernwohnung? Sie wissen nicht, was das ist? Das ist die internationale Drittimmobilie aus dem fünfstelligen Quadratmeterpreissegment, die 344 Tage im Jahr leer steht, damit man für die restlichen 21 in ihr wohnen kann. Für Shoppingtouren oder eben Opernbesuche. Selbstredend hat der exklusive Panoramablick auf Dom und Alpen ebenso exklusive Wertsteigerung inklusive.
Eine gewisse Exklusivität liege in der Natur der Sache, meint Staatsopernintendant Nikolaus Bachler.
Natürlich ist aus vielerlei Gründen Oper eine elitäre Angelegenheit, insoweit es kostet viel Geld, es ist limitiert in den Zugängen und das Dritte, und da sind wir wieder beim gesellschaftlichen Punkt, es erfordert Bildung, ob in der Kunst, elitär oder nicht elitär, ob in der Politik, ob in der Gesellschaft, ob bei Wahlen. Alles hängt ab von der Bildung der Menschen.
Doch wer ist für die Bildung verantwortlich? Sänger Christian Gerhaher sieht für eine kulturelle Bildung andere in der Pflicht als Kulturinstitutionen oder Opernhäuser.
Worum es mir in dieser Bildungssache geht, ist, dass nur die Schule vermitteln kann, was ich für richtig und wichtig halte, nämlich auch einen gewissen Katalog an Inhalten. Es geht nicht, dass man nur ein klassisches Drama vielleicht mal liest und vielleicht eine romantische Erzählung und vielleicht mal in einer Kirche war, wenn überhaupt mit der Schule, sondern es geht darum, dass man viele Stücke kennenlernt, dass man auch einen ganzen Katalog an Topoi kennenlernt, an Archetypen in den Theatern. Sowas kann nur die Schule leisten und das muss sie weiterhin leisten und sie tut es aber immer weniger.
Apropos Bildung, Ihnen fehlt in dieser Sendung die angemessene Menge an Bildungsinhalten, häppchenweise, mundgerecht und vakuumverpackt? Dann sollen Sie im Folgenden kurz entschädigt werden.
Nach der Entmündigung und dem mysteriösen Tod von Ludwig II. Im Juni 1886 ist in Bayern zunächst Prinzregent Luitpold Staatsoberhaupt, stellvertretend für Ludwigs geistig umnachteten Bruder Otto. Anschließend hat bis November 1918 Luitpolds Sohn Ludwig III. Die Königswürde inne. Wegen seiner Begeisterung für die Landwirtschaft nennt man ihn Millibauer.
Im gleichen Zeitraum wechseln im königlichen Hoftheater dann und wann die Intendanten.
Während durch den Bühneneingang an der Maximilianstraße die besten Dirigenten, Sänger, Schauspieler und Tänzer aus- und eingehen, die man sich ganz im Sinne des Hofes leisten will.
Dann kommt der erste Weltenbrand, in dessen Schrecken Millionen von Menschen auf furchtbare Weise ihr Leben verlieren und an dessen Ende nicht nur der deutsche Kaiser von seinem Thron herabsteigen muss, sondern auch der bayerische König.
Am 9. November 1918, dem Tag, an dem in Berlin die Republik ausgerufen wird, gibt man im Münchner Nationaltheater Albert Lortzings Der Waffenschmied. Doch vor Beginn der Vorstellung bittet Intendant Clemens Freiherr von Frankenstein, die anwesenden Offiziere schon mal in vorauseilender Vorsicht, ihre Schulterstücke abzunehmen.
Wer dem nicht Folge leistet, dem werden sie nach der Vorstellung auf der Freitreppe von einer versammelten Menge mit den Rufen
»Nieder mit dem Millikönig«
abgerissen.
Auch Clemens Freiherr von Frankenstein, Angehöriger eines alten bayerischen Adelsgeschlechts, ist als Intendant kurz darauf Vergangenheit. Wie überhaupt alles bald anders ist in Reich und Staat, in Deutschland und Bayern.
Das eine ist neuerdings eine Republik.
Das andere ein Freistaat.
Und das Hoftheater geht aus dem Besitz des Königs
als bayerische Staatsoper in den Besitz des Freistaates über. Und ist damit nun auch dem Namen nach kein Hoftheater mehr, sondern eine Oper für alle.
Bereits am 17. November findet hier eine große Revolutionsfeier statt, bei der unter anderem eine Arie aus Händels Messias und Beethovens Egmont und Leonoren-Ouvertüre erklingen,
bei der Ministerpräsident Kurt Eisner der Jungen Republik zuspricht
und der Saal anschließend Eisners Revolutionshymne singt.
So schnell kann's gehen.
So, wir sind jetzt hier im Hausgöttersaal mit den Büsten von Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner und Richard Strauss. Hausgöttersaal einerseits, weil man dem Münchner Publikum nachsagt, die Bühnenwerke oder Opernwerke dieser drei Komponisten seien Lieblingswerke des Münchner Publikums und müssten ob dessen immer einen Repertoire-Schwerpunkt darstellen. Beziehungsweise haben alle drei Komponisten auch einen sehr persönlichen Bezug zu München, in dem Werke von ihnen hier entweder ganz generell zur Uraufführung gebracht worden sind, wie zum Beispiel von Mozart Idomeneo oder La Finta Giardiniera. Richard Strauss hatte einen sehr engen Bezug zu
Hausgötter? Ja, der eine mit Tourette-Syndrom, der andere Antisemit und der dritte Nazi-Profiteur. Hübscher Götterreigen.
Richard Strauss hat schon als Präsident der Reichsmusikkammer dafür gesorgt, dass andere ihm gefährlich vielleicht werdenden Komponisten nicht so oft gespielt wurden, wie das möglich gewesen wäre, sondern hat seine eigenen Kompositionen lanciert. Das ändert ja nichts an der Qualität der Kompositionen von Richard Strauss. Die Rahmenbedingungen sind es, die immer ein bisschen schwierig zu entscheiden sind, ob es nun Zufall war oder ob es nicht vielleicht doch lancierte Selbstverständlichkeit wurde.
Vor ein paar Jahren betreute der Theaterwissenschaftler Jürgen Schleder eine von der Bayerischen Staatsoper in Auftrag gegebene Studie, die sich mit der Geschichte des Hauses während, aber auch vor und nach der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzte.
Dabei wurden die Avancen, die ein Richard Strauss dem Hitler-Regime machte, ebenso analysiert wie etwa die eines Clemens Krauss als Generalmusikdirektor und Intendant der Bayerischen Staatsoper, der sich schon mal bei offiziellen Stellen erkundigte, ob man nicht noch mehr Judenwohnungen für Ensemblemitglieder bereitstellen könne.
Nicht zu vergessen Rudolf Hartmann, der das Haus bis zu seiner Zerstörung 1943 als Opernregisseur entscheidend prägte und bereits 1952 seine Karriere am gleichen Ort als Intendant für 15 Jahre ungehindert fortsetzen konnte. Sie alle profitierten durchaus aktiv von der Kulturpolitik der Nationalsozialisten, ohne sich jedoch ideologisch besonders zu exponieren.
Als Hauptstadt der Bewegung kam München auch in kultureller Hinsicht eine herausragende Rolle zu.
So entwarf der ehemalige Postkartenmaler Adolf Hitler, der schon das Münchner Nationaltheater überaus gern abgepinselt hatte, eigenhändig ein neues, gigantisches Opernhaus als Zentrum einer zukünftigen Kulturweltmetropole.
Das allerdings nie verwirklicht wurde. Doch behielt Hitler sein Nationaltheater stets im Blick. Er nahm Einfluss auf Spielplan oder Personalentscheidungen und zeigte sich gern in der Königsloge.
Es ist der Initiative von Intendant Nikolaus Bachler zu verdanken, dass dieses dunkle Kapitel der Staatsoperngeschichte überaus detailgenau aufgearbeitet wurde. Zugleich nimmt er selbst zu den Ergebnissen eine durchaus differenzierte Haltung ein.
Was mir geblieben ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass man die Situationen immer nur aus der Zeit heraus beurteilen kann. Und das zweite ist, dass man sich selbst in Bezug dazu setzt und sagt, ja, wie würde ich denn handeln und wie würde ich mich denn entscheiden? Und das ist nicht so eindeutig, wie man heute so oft glaubt und Glauben macht. Ja. Das ist mir geblieben eigentlich aus diesem Forschungsprojekt, dass es Dinge gab, wo man sagt, die waren schrecklich und die waren so, wie man es kennt. Also Leute, die vertrieben wurden und Leute, die geächtet wurden und Leute, die bis hin zu ihr Leben verloren. Ich glaube, das Wichtigste, was einem bleibt und was mir blieb von diesem Ding, ist, wie sehr das doch alles in die Gegenwart hineinreicht, die Gefahren und die Unwägbarkeiten, in denen man vielleicht schon tiefer drin steckt, wieder als man glaubt.
15 Jahre lang ragt auch die Ruine des Nationaltheaters, von dem im Bombenhagel der britischen Royal Air Force am 2. Oktober 1943 nur der Portikus stehen geblieben ist, den Münchnern als Mahnmal der Vergangenheit in ihre Gegenwart.
Während rundherum die Stadt längst wieder aufgebaut worden ist, kann sich die Politik nicht entscheiden, ob, wie in anderen deutschen Städten, mit einem Neubau der Oper auch die architektonische Moderne Einzug halten soll.
Doch dann schaffen es die 1951 gegründeten Freunde des Münchner Nationaltheaters mit der ganzen Hartnäckigkeit einer Bürgerinitiative und mit millionenschweren Tombolas in der Kaufinger Straße die Weichen zu stellen für eine vollständige Rekonstruktion des Nationaltheaters im alten neoklassizistischen Gewand.
10% der Baukosten in Höhe von gut 60 Millionen D-Mark gehen auf ihr Konto.
Eindrucksvolles Zeichen dafür, welche Bedeutung das Nationaltheater als Musentempel mitten im Herzen der Stadt für das Münchner Bürgertum hat.
Oper für alle also?
1997, unter der Intendanz des in München überaus beliebten Sir Peter Jonas, trat die Bayerische Staatsoper erstmals genau unter diesem Slogan die Flucht nach vorn an.
Und lockt seitdem Zuschauer jedes Jahr etwa zur Festspielzeit bei freiem Eintritt unter freiem Himmel auf den Max-Joseph-Platz zu Live-Konzerten oder Live-Übertragungen von Opern mit Stars wie Placido Domingo, Anja Harteros oder Jonas Kaufmann. In jüngster Zeit zugleich auch als Livestream im Internet weltweit zu sehen.
Oper für alle hat längst Stadtgeschichte geschrieben und ist eine Erfolgsgeschichte. Jedenfalls für die einen.
Wagners Tumpertor Parsifal als Star auf der 50 Quadratmeter Leinwand und als blonder Pausenclown der unvermeidbare Thomas Gottschalk mit massenkompatiblem Wetten-das-Charme? Das ist nicht Oper. Das ist Event. Aber die Leute, die mögen's. Die mögen's. Die kommen zu Hunderten mit Picknickkorb, Luftmatratze und Sitzkissen. Die mögen's. Ich sag ihnen, die mögen's.
Der Zuschauerraum bei uns wird ganz generell, wenn man so will, als ein demokratisierter Zuschauerraum bezeichnet, weil da das Haus in den Jahren nach der Französischen Revolution erstanden ist, man nicht mehr diese Adelslogen hat, wie man es am Cuvilliés-Theater zum Beispiel noch sieht, die sich Stück für Stück im Zuschauerraum durchziehen, sondern man die sehr viel großzügigere Architektur gewählt hat mit den 5 Rängen, die bei uns besondere Bezeichnungen haben. Die 5. Ebene ist die Galerie. Das ist dann auch der Bereich, wo sich hinter den Stehplätzen auch die berühmten Hörer- und Partiturplätze befinden.
Während sich hier auf der Galerie, wie man sagt, die wahren Opernfans einfinden, die, die sich schon auch mal eine Monatskarte kaufen, um ja keine Vorstellung zu verpassen, während hier auf diesen sehr speziellen und zugleich preiswerten Plätzen das Nationaltheater diesem Oper für alle vielleicht immer schon näher war, als es glaubte,
versucht die Staatsoper unter Nikolaus Bachler ihren Kurs heraus aus der elitären Ecke und hinein in ein 21. Jahrhundert durchaus auch noch auf anderen Wegen und in anderen Räumen.
So inszenierte etwa das Berliner Kollektiv mit dem bezeichnenden Namen Hauen und Stechen unter dem Titel Zeig mir deine Wunder bei den Opernfestspielen 2018 Rimski-Korsakows Oper Das Schneeflöckchen in der Münchner Reithalle mitten zwischen den Zuschauern.
Die ganz auf russische Art an langen Tafeln Wodka becherten und Gurken aßen,
während die immer wieder durch szenische und musikalische Improvisationen aufgelockerte Handlung neben oder hinter ihnen oder auch mal vor ihnen auf den Tischen stattfand.
Es geht um die Aufhebung der vierten Wand, sagt die Regisseurin Julia Lwowski von Hauen und Stechen.
Wir versuchen es mit unserem Kollektiv sehr stark, diese riesige Wand, die unsichtbare zwischen Publikum und Musiker bzw. Publikum und Sänger aufzureißen und eigentlich ein gemeinsames großes Etwas zu machen. Und konkret heißt das, wir als Kollektiv versuchen, Räume zu erschaffen, wo man als Zuschauer tatsächlich in den szenischen Räumen sitzt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für die Oper, dass man sie endlich mal zurück ins Leben holt und nicht durch dieses riesengroße Portal, ja, diese Lücke zwischen Sänger und Zuschauer trennt.
Überkommene Werke aus der Gegenwart heraus neu denken, um sie dann auf die Bühne zu bringen. So sieht auch Jürgen Schläder die Aufgabe des sogenannten Regietheaters und ist bei den Recherchen für seine Ausstellung zu 200 Jahren Münchner Nationaltheater unter dem Titel Vision und Tradition im Deutschen Theatermuseum in München zu der Erkenntnis gekommen,
dass diese als so modern empfundene theatrale Auseinandersetzung ihre Wurzeln schon im 19. Jahrhundert und gerade auch im Münchner Nationaltheater hat.
So habe schon ein Intendant wie Karl Theodor von Küstner Mitte des 19. Jahrhunderts Werke wie etwa Meyerbeers Hugenotten einer drastischen Umdeutung und Umschreibung unterzogen, um solche Opern überhaupt in München aufführen zu können.
Das ist das eigentliche Regietheater. Diese Art von Umgang mit historischem Material für das Verständnis einer neuen Zeit, in der das historische Material gezeigt wird, das, glaube ich, ist bereits im 19. Jahrhundert in München ganz extensiv betrieben worden. Und das ist auch mein Verständnis von Regietheater, dass also wir uns heutzutage den Luxus leisten, das muss man sich vorstellen, ist wirklich ein unglaublicher Luxus, dass eine Regisseurin, ein Regisseur oder ein Team uns heute ihre Sicht auf ein bekanntes Werk des 19. oder 20. Jahrhunderts zeigen und uns vorsetzen zur Diskussion, damit wir uns damit auseinandersetzen. Das ist eine Situation, die es in dieser Breite, in dieser Fülle und in dieser Konsequenz eigentlich nur in Deutschland gibt. Aber Gott sei Dank haben wir diese Möglichkeit, uns auf diese Art und Weise mit historischem Material auseinanderzusetzen. Und ich halte das für einen großen Gewinn. Aber die Grundlage für das Regietheater ist in der Tat bereits im 19. Jahrhundert gelegt worden. Und das, finde ich, ist als historische Erkenntnis schon wirklich nachdenkenswert.
So waren, 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 so waren.
Kirilla und Kirilli, ein Hoch jetzt endlich auf Regie. Oder so ähnlich.
Ich hör schon auf. Ist ja schon gut. Ich geh ja schon ab. Ich geh ja schon. Sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Ich bin der Opernhold. Schauen Sie mal in der Ahnengalerie, in der Staatsoper, in der Ahnengalerie.
Es ist dann der Initiative von unserem jetzigen Staatsintendanten Nikolaus Bachler zu verdanken, diese Ahnengalerie modernisiert und dahingehend erneuert zu haben, dass hochrangige heutige Künstler, Maler einen Kammersänger, Kammersängerin, ein wichtiges Mitglied für dieses Haus porträtiert haben und wir dadurch eine ganz individuell gestaltete, verjüngte Ahnengalerie bekommen haben, die sich quasi mittlerweile durch alle Stockwerke oder wenn Sie so wollen, alle Rangebenen des Hauses durchzieht und so berühmte Persönlichkeiten verzeichnet wie Wolfgang Koch, Peter Seifert, Anja Hartross, Waltraud Meyer, Hermann Prey, René Kollo, Editha Gruberowa, Astrid Warnay und Christian Gerhaher und damit quasi den Bezug auch zur jüngsten Vergangenheit oder zur heutigen Zeit herstellt.
Oper für alle, 200 Jahre Nationaltheater, 100 Jahre Bayerische Staatsoper. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Sven Rickleffs, der auch Regie führte. Es sprachen Katja Bürkle, Schenja Lacher und Michael Tregor. Ton und Technik Susanne Harasim und Andreas Lucke. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser innovatives Storytelling-Projekt Ich Eisner. Kurt Eisner, der erste bayerische Ministerpräsident, lässt Sie an seiner friedlichen Revolution im Jahr 1918 in Echtzeit teilhaben. Über WhatsApp und Insta Messenger, direkt auf Ihrem Smartphone.
Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden.
Was geschah genau vor 100 Jahren? Abonnieren Sie Eisners Nachrichten jetzt unter bayern2.de/ich-eisner.